Ja, wir haben gesungen, Herr, was wäre ich ohne deine Gegenwart, du mein Ein und Alles. Gut, dass ich dich habe. Und das kann ich auch wirklich sagen. Ja, ohne ihn, was wäre mein Leben ohne Jesus? Ja, und es ist wunderbar, dass wir heute zusammen sein dürfen und dass wir wieder schauen dürfen, was er uns zu sagen hat in seinem Wort. Und ich habe für heute einen markanten Predigttext ausgesucht. Ja, ich denke, das passt nicht nur für ältere Menschen. Jeder ist da angesprochen. Denn es ist niemals zu früh und niemals zu spät. Ich bitte jetzt den Christoph, dass er mal diesen Text da zeigt an der Wand. Der Text steht in 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 und 8, wo es dann heißt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, ich habe den guten Kampf gekämpft. Fortan liegt mir bereit der Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und nicht aber allein mir gilt das, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben, die ihm von ganzem Herzen lieben und ihm dienen. Das ist die Belohnung, die uns zuteil wird. Und das ist nicht nur, wenn ich jetzt so denke, habe ich schon einen gewissen Lebensabschnitt hinter mir. Und ich denke, ich sage meiner Frau immer, das Beste liegt noch vor uns. Ja, und man ist niemals zu alt dafür. Jesus hat immer noch was Wunderbares in Aussicht gestellt. Und ich denke, solange mir Gott die Kraft gibt, werde ich in seinem Auftrag weiter unterwegs sein, so seine Gnade mit mir ist. Ja, der zweite Brief des Timotheus, der zweite Pastoralbrief, wie wir ihn nennen, er hat ihn geschrieben an sein Kind im Glauben und er ist persönlicher als der erste Brief. Im ersten Brief spricht Paulus so, als ob er noch ein freier Mann wäre, in der Hoffnung, dass er bald bei Timotheus sein könnte. Im zweiten Brief spricht er davon, dass sein Abscheiden nahe bevorsteht. Er war nicht nur im Gefängnis, sondern er war von den meisten seiner Freunde verlassen worden. Das ist traurig. Aber er sagt dann, Gott stand mir bei. Seine Haltung war, es werde ihnen nicht zugerechnet. Er spricht Vergebung aus. Was für ein Vorbild. Paulus, ein wahrer Mann Gottes. Das Wichtigste ihm ist ihm aber, den Lauf zu vollenden. Das Thema dieser Predigt. Es beginnt alles mit der Wiedergeburt. Über die Wiedergeburt habt ihr bestimmt schon vieles gehört. Die Wiedergeburt ist etwas, was einem geschenkt wird. Und die Wiedergeburt, Jesus spricht davon in Johannesevangelium Kapitel 3, wenn jemand nicht geboren werde aus Wasser und Geist, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das Wasser ist wohl das Wort Gottes, das jemand glaubend aufnimmt, es dann auch verinnerlicht. Und der Heilige Geist kommt von oben und nimmt Wohnung in dieser Person. Diese Person spricht aus, dass sie ohne Jesus verloren ist, spricht aus, dass sie ohne ihn schuldig ist, geworden ist, die ganze Zeit in dieser Sünde gelebt hat, ohne ihn zu leben und bekennt, dass jetzt Jesus der Herr ist in seinem Leben und der Erlöser in seinem Leben. Dieses Wort, das Wasser und der Geist Gottes schaffen in ihm dieses Wunder der Wiedergeburt. Man nennt es auch Bekehrung, Hingabe, Erlösung, Errettung. Und das ist der Start in das neue Leben, das ewig währt. Hier beginnt dieses ewige Leben mit deiner Wiedergeburt. Und Paulus spricht von diesem Lauf, das ist dieser Glaubenslauf. Und im übertragenen Sinne könnte man das mit einem sportlichen Wettkampf vergleichen. Ihr wisst, ich bin Radsportler und ja, habe auch schon manchen Start hingelegt. Christoph, kannst du mal dieses Startbild zeigen? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Nein, nicht das, das kommt erst in der Mitte, das ist falsch. Das kommt noch nicht. Das Erste. Na, das ist das Letzte. Oh, das ist das Letzte, schade. Das Erste ist der Start. Genau, das ist das Startbild. Und hier ist es ja so, im geistlichen Bereich startest du. Und wenn du nicht starten würdest, würdest du auch niemals ein Ziel erreichen. Ist ganz klar, unser Ziel, ich habe es ein paar Mal angesprochen, unser geistliches Ziel ist er, Jesus Christus, in ihm vollendet zu werden. Jetzt, wenn ich nicht starten würde, würde ich auch niemals ein Ziel erreichen. Und dieses Ziel liegt vielleicht 20 Kilometer entfernt. Und so muss ich mich jetzt voll darauf konzentrieren, diesen Lauf richtig zu beginnen. Voll konzentriert, alles andere wird ausgeschaltet und ich gehe jetzt mit Jesus auf diese Strecke. Und in mir, ja, arbeitet es und volle Konzentration, ja, die Atmung, die ganzen Organe, das muss alles stimmen. Und dann kannst du dann diese Leistung bringen und dann kannst du dann diesen Start gut hinlegen und nichts versäumen, weil wenn du da einige Sekunden verschenkst, dann bist du schon im Hintertreffen. Genau. Dieses Bild ist eigentlich so ein kleines Abbild auf diesen Starter, den wir als geistliche Kinder hinlegen dürfen. Wir sind durch unsere Wiedergeburt eigentlich Heilige und vollkommen gemacht. Durch das Blut Jesu, das ist unsere Stellung. Wie schaut aber nach dem Zustand, schaut es aber doch so aus, dass wir das offensichtlich nicht sind. Wir sind alle auf dem Weg und machen durch seine Gnade Fortschritte. Wie gesagt, diesen Lauf fängst du als Baby an. Ich liebe Babys. Und ich bin begeistert, wenn so ein Baby auf die Welt kommt. Ich denke so zurück, als ich Vater wurde das erste Mal. Und nun hatte ich plötzlich zwei Prinzessinnen. Und es war so toll und ich war so stolz. Ich habe meinen besten Anzug angezogen im Januar und bin mit diesem Wagen, es war so ein weißer Knautschlagladenwagen, so richtig toll. Uns war das teuerste gut genug, wir haben die teuerste Ausstattung gekauft und dann bin ich gelaufen mit meiner Tochter und ich war so stolz auf meine Prinzessin. Baby, das ist sowas Wunderbares und noch heute fasziniert mir das, macht mir so richtig Freude und es ist irgendwie von meiner Frau auf mich übergegangen, so diese Liebe und ja für diese Kleinen, das habe ich so übernommen, das ist einfach übergegangen auf mich. Und es ist so toll, wenn wir in 1. Petrusbrief schauen, wenn wir als geistliche Babys so auf diese Welt kommen, sagt dann der Petrus, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie zunehmt zum Heil, wenn ihr denn wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Hier wird uns von Christen berichtet, die neugeborene Kinder sind im Glauben. Es wird im natürlichen Bereich niemand als ein körperlich ausgereifter, erwachsener Mensch geboren. Genauso wird im geistlichen Bereich niemand als ein völlig ausgewachsener, reifer Christ geboren. Das ist unmöglich. Und darum fängt jeder als geistliches Baby an. Und dann fangen wir an zu wachsen, so Gott uns Gnade schenkt. Jetzt sind wir reifen Christen verantwortlich für die geistlichen Babys in unserer Gemeinde. Das ist sehr, sehr wichtig, weil diese Startphase in das neue Leben eine ganz große Bedeutung hat. Ich habe mir so dann überlegt, warum gibt es so diese Säuglingssterblichkeit? Gibt es das auch im geistlichen Bereich? Jesus gibt da uns ein Gleichnis mit dem Sämann. Und da sagt er dann, wenn das auf den Weg gestreut ist, der Same, und dann kommt der Böse und raubt es. Und es wird verloren, wenn jemand nicht so diesen richtigen Start hingelegt hat. Also wenn das so oberflächlich war, wenn das eigentlich gar nicht, wenn er nur gedanklich, verstandesmäßig zugestimmt hat, dann kommt der Böse und raubt es, was in sein Herz gelegt war. Das ist eigentlich schade, ja. Und es ist, ja, eine Säuglingssterblichkeit auch im Reich Gottes vorhanden, denn viele fangen an und ja, man sieht sie irgendwann nicht mehr, gehen verloren. Und deshalb brauchen die Babys die unverfälschte Milch des Wortes Gottes. Und wir haben die Verantwortung für diese Menschen. Auch wenn sie noch so alt sind, als Babys geboren, wir haben Verantwortung für sie. Dass sie sich nicht mit gut getarnten Irrlehren vergiften. Auch bei geistlicher Literatur muss man auf der Hut sein. Und wir sollten den Babys helfen, zu prüfen, bevor sie etwas essen im geistlichen Bereich. Da gibt es viele Literatur, die nicht gut ist für diese geistlichen Babys, wo viele Irrlehren rumschwirren und wo das Gesetz mit der Gnade verwischt wird, wo ein Wohlstandsevangelium gepredigt wird, wo ja, dieser Gnostizismus da ist, Jesus und immer noch was anderes dazu, Jesus nicht allein und durch Jesus allein haben wir diese Gnade der Erlösung. Und alles andere ist von übel. Diese sogenannten Irrlehrer stehen auch unter dem Fluch Gottes. Und Paulus sagt, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt als das, was er gelernt hat von mir, er sei verflucht, er steht unter diesem Anathema, das ist der Fluch Gottes und das ist sehr gefährlich. Also geistliche Babys bewahren mit der gesunden Lehre des Wortes Gottes. So wie im Natürlichen gilt auch hier, du bist, was du isst. So ein Schlagwort. Babys werden normalerweise dann ein paar Monate gestillt. Heutzutage ist es etwas länger. Damals war so eine Faustregel 3 Monate. Und heute kann man bis zu einem Jahr stillen. Die Muttermilch hat nämlich alle Nährstoffe und das ist das Beste, was so ein Baby bekommen kann. Und nach diesen Monaten wird dann dieses Baby, ja, genommen und dann wird eine festere Speise zugeführt. Also es wird ersetzt, die Muttermilch durch die festere Speise. Und jetzt ist das Kindheitsstadium erreicht. Jetzt ist es kein Säugling mehr. In Epheser 4, Vers 14 heißt es, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Unmündige, das heißt ja, geschäftsunfähige, rechtsunfähige Menschen, die einen Vormund brauchen. Paulus spricht hier von geistlichen Kindern, von geistlich Unmündigen. Jetzt sind im natürlichen Bereich Kinder zwar wunderbar, aber sie sind unbeständig, sie sind unzuverlässig, sie sind leicht beeindruckbar und sie sind sprunghaft. Geistliche Kinder sind eigentlich genauso. Sie sind voller Neugierde, sind anfällig für Klatsch und Tratsch, wenn sie irgendwas aufschnappen, dieser Richtung, dann fragen sie neugierig, Wer hat es gemacht? Wer hat es gesagt? Neugierde ist das Charaktermerkmal eines Kindes. Wenn du einem Kind sagst, dass es einen bestimmten Schrank nicht öffnen soll, garantiert, du wirst sicher sein, dass es ihn öffnet. Geistliche Kinder sind genauso. Jetzt sagt uns das Wort Gottes, dass wir nicht in andere Angelegenheiten uns einmischen sollten, uns nicht darum kümmern sollten. Gott möchte nicht, dass du deine Nase in andere Dinge steckst als deine eigenen. Lerne den Mund zu halten und auf das zu achten, was dich angeht. Schau auf dich selber, sagt das Wort Gottes. Christen im Kindheitsstadium des geistlichen Wachstums begreifen eigentlich auch noch nicht den Wert der Stille. Wenn jetzt so während einer Gebetszeit eine Stille ist, dann können sie das schwer ertragen. Manchmal sogar die ganz reifen Christen können es auch noch nicht richtig ertragen, die Stille. Vor oder, jetzt dieses Kindheitsstadium wieder, vor oder nach einem Gottesdienst kann es ja auch sein, dass sie manchmal gerne über Fehler und Versagen von Leuten reden, die nicht anwesend sind. Kennt ihr sowas? 1. Petrus 2, Vers 1 heißt es dann auch, dass wir diese Dinge ablegen sollen. Legt ab Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede und so weiter und so fort. Weil erstens tut es dir nicht gut, dann tut es der Person nicht gut, die das hört. Und dann versündigst du dich auch noch an der Person, über das gesagt wird. Das ist so ein dreifacher Kreislauf und das ist sehr bedenklich, wenn man dort dann auch mit hineinkommt. Und Gott sagt ganz klar, dass wir in Liebe uns einander ermahnen sollen und nur das sagen, was wirklich Sache ist und diese Dinge dann nicht noch künstlich aufbauschen sollen. Es ist auch sehr wichtig für uns hier als Gemeinde, dass wir bei der Wahrheit des Wortes Gottes bleiben sollen. Ja, dann ist noch ein Kindheitsstadiumpunkt das folgende, das törichte Reden. Eigentlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand lustig ist, wenn jemand freundlich ist, ist ganz in Ordnung, wenn er mal was Lustiges erzählt. Aber man kann auch zu viel Zeit damit verbringen. Denn die Bibel sagt ganz klar, dass gewisse Späße unpassend sind. Es heißt zwar nicht wörtlich, dass das Sünde ist, aber wir sehen doch deutlich, dass es sich nicht geziemt, albernes Geschwätz von sich zu geben. Kindheitsstadium. In Epheser 5 heißt es, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz, noch zweideutige Redensarten, was sich nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagung. Es soll ja Christen geben, die sind ganz gute Witzeerzähler. Jetzt sage ich nicht, dass das schlecht ist oder verboten, aber man kann aber zu viel Zeit damit verbringen, die man anderweitig einsetzen kann. Da heißt es auch in Epheser 5, wir sollen die Zeit auskaufen, denn wir haben nicht mehr endlos viel Zeit hier. Jetzt für mich, ich für meinen Teil, ich kann mir Witze nicht merken. Und ja, ich habe auch kein Interesse daran. Wenn du mich aber nach dem Wort Gottes fragst, kann ich dir mit Hilfe des Heiligen Geistes so manche Frage beantworten. Und das kommt einfach davon, dass sich der Witzeerzähler mit Witzen beschäftigt und ich beschäftige mich mehr mit dem Wort Gottes. Das ist ganz logisch. Du hast die Wahl. Mit was willst du dich mehr beschäftigen? So wähle doch den Segen des Wortes Gottes. Es geht um die Entwicklung vom Kindheitsstadium zum Erwachsenwerden. In Epheser 4, Vers 13 heißt es, bis dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. So toll drückt es der Paulus aus. Und da sind wir alle auf dem Weg. Selbst Paulus sagt von sich, nicht dass ich es schon ergriffen habe. Ich habe es am Anfang des Gottesdienstes erwähnt. Oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich von Christus ergriffen bin. Wir können aber auf jeden Fall geistlich heranreifen, ihm ähnlicher werden. Das hat jetzt nichts mit Vollkommenheit zu tun. Es geht vielmehr um einen geistlich herangereiften Charakter. Und die Früchte des Geistes werden mehr sichtbar im Leben des erwachsenen Gläubigen. Die Früchte des Geistes beschreibt Paulus im Galaterbrief, Kapitel 5, folgendes, im Gegensatz zu den Werken des Fleisches. Er sagt hier, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und dann meinen wir ja oft, er zählt dann noch 7 andere Dinge auf, aber das sind alles Aspekte der Liebe. Die Liebe ist freundlich, sie ist friedlich, langmütig, gütig, treu, sanftmütig. Und da habe ich auch schon überlegt und habe mir gedacht, oh Herr, ja, du hast mich einfach so auch verwandelt. Und in 1. Johannes 3,14 ist so mein Rhema-Wort, da heißt es, dass wir vom Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Geschwister. Und es war bei mir auch immer so ein Punkt, da hat Gott mich stark verändert. Ich hätte nie einen Begrüßungsdienst machen können früher. Ich hätte nie einen Gebetsdienst machen können früher. Und jetzt habe ich so große Liebe da drin und begeistert bin ich, wenn ich aufs Menschen zugehen kann und sie umarmen kann mit der Liebe Christi. Das hat Gott ein ganz, ganz starkes Werk in mir getan. Ich war total anders, könnte meine Frau fragen. Genau das Gegenteil. Bei Gott ist nichts unmöglich. Er kann ein Wunder tun und das ist ganz toll. Da staune ich heute noch drüber. Jetzt liegt es an uns, an jedem persönlich, diese Frucht des Geistes sichtbar werden zu lassen. Es geht niemals ohne den Heiligen Geist und ohne seine Gnade. Aus uns heraus können wir das nicht. Und ich hätte das nie vollbracht aus mir heraus, wenn Gott nicht dieses Werk getan hätte in mir. 3 weitere Charaktermerkmale eines reifen Christen möchte ich in diesem Zusammenhang anführen. Das ist erstens, geistlichen Dingen den Vorrang geben. Zweitens, unbeeinflusst sein von Kritik oder Lob. Und drittens, die Fähigkeit, Gottes Wirken zu erkennen. Da fällt mir der Mose ein. Mose war der Thronfolger in Ägypten. Er hatte alle Dinge, die diese Welt zu bieten hat. Und dennoch achtete er die Schmach Christi für größeren Reichtum. In Hebräer 11, 26 steht das. Geistliche Dinge als wichtiger einzustufen und irdische Dinge als weniger wichtig einzustufen, ist eines der herausragendsten Merkmale geistlicher Reife. Und in ganz normalen Gesprächen kannst du erkennen, auf welcher Stufe dein Gegenüber steht. Darum kann man auch nie zu lange mit Menschen aus der Weltgemeinschaft haben, denn der Gesprächsstoff wird irgendwann erschöpft sein, wenn es nicht um wichtigere geistliche Dinge geht. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn ihr mit Menschen aus der Welt sprecht, irgendwann ist fertig und dann ist kein Thema mehr da. Und dann geht es wieder von vorne los. Und darum ist die Gemeinschaft unter Christen, unter Gläubigen so, so wichtig. Da haben wir unseren Gesprächsstoff, der nie ausgeht. Wir brauchen einander mehr denn je. Wenn jemand meint, er kann vielleicht genauso gut zu Hause bleiben, dann ist er auf dem falschen Weg. In Hebräer 10 steht ganz klar, indem wir unsere Versammlungen nicht verlassen, wie etliche zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als wir den Tag herannahen sehen. Und wir sehen, wie dieser Tag sich nähert, der Tag der Wiederkunft unseres Herrn. Und er wird physisch kommen, er wird sichtbar kommen auf diese Erde und wird sein Fuß auf diesen Ölberg setzen, er wird in zwei spalten. Und er wird mit Macht und Herrlichkeit kommen. Und er wird nicht mehr wegen der Sünde kommen, sondern für die Seinen zum Heil. Und er wird sein Friedensreich aufrichten auf dieser Erde. Und es wird Friede sein, den niemals ein Mensch herstellen könnte. Jesus kommt sichtbar wieder. Und alle, die ihn durchbohrt haben, werden ihn sehen. Und alle werden zittern. Und jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre des Vaters. Das ist, ja, großartig. Wir müssen lernen, geistlichen Dingen den Vorrang zu geben. Wir müssen lernen, Gott an erste Stelle zu setzen. Wir gehen nicht in die Gemeinde, weil wir den Pastor oder die Ältesten so nett finden. Wir sollten kommen, weil wir Gott lieben und ihn anbeten wollen. Das ist unser Ziel, das ist unser Mittelpunkt. Zweites Charaktermerkmal eines reifen Christen ist unbeeinflusst sein von Kritik oder Lob. Unreife Christen fühlen sich leicht missachtet oder werden schnell aufgebläht. Wenn sie kritisiert werden, werden sie unruhig, unausgeglichen. Wenn sie andererseits bemerken, dass sie geschätzt werden, dann fühlen sie sich erhoben und nehmen sich sehr wichtig. Ich habe gehört, in manchen Gemeinden soll das tatsächlich vorkommen. Bei uns eher nicht. Wir müssen uns fragen, wie steht es mit mir? Aus diesem Grund sollten wir auch neugetaufte Christen im Kindheitsstadium nicht in verantwortungsvolle Ämter einsetzen. Ganz wichtig, da wird auch vieles voreilig gemacht, was dann ja zu etwas führt, was der Feind benutzt, und viele Menschen werden betrübt und werden irgendwo dessen beraubt, was Gott eigentlich wirklich wollte. Der reife Gläubige hat ein Gottesbewusstsein. Er ist sich bewusst, was Gottes Wort über ihn und zu ihm sagt. Er hat seine Identität in Christus. Er ist nicht, was er tut. Er ist nicht, was er hat. Er ist nicht, was andere Menschen über ihn sagen oder denken. Er ist ein geliebtes Kind Gottes. Das kann ihm niemand nehmen. Und die Liebe Christi kann er mit den Menschen teilen, die ihm nahe sind. Er kann mit Paulus bekennen: Es ist mir ein Geringes, dass ich von euch beurteilt werde oder von irgendeinem menschlichen Gericht. Er ist nicht überheblich, er ist nicht arrogant, er ist nicht stolz, er ist nicht empfindlich, er ist nicht angstvoll oder bitter. Er rechnet das Böse, das ihm angetan wurde, nicht zu. Er achtet nicht auf erlittenes Unrecht. Kannst du die Charakterzüge Jesu darin erkennen? Und da möchte ich ihm, und ich glaube, wir alle möchten ihm da ähnlicher werden. Und er lässt uns nicht so, wie wir im Moment sind. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch viel, viel mehr. Drittes Charaktermerkmal eines reifen Christen ist die Fähigkeit, Gott am Werk zu erkennen. Eines der besten Beispiele dafür ist Josef, dieser Mann Gottes im Alten Testament. Er war der Lieblingssohn Jakobs und sah bestimmte Dinge in einem Traum. Und seine Brüder wurden eifersüchtig auf ihn. Sie wollten ihn sogar töten, aber schließlich verkauften sie ihn doch nur in Anführungszeichen in die Sklaverei. Er kam nach Ägypten, wo er sich weigerte, den Wünschen der Frau seines Herrn zu folgen, und wurde daraufhin in den Kerker geworfen, wo er 10 Jahre blieb. 10 Jahre. Die meisten Menschen wären bitter geworden und hätten gesagt: Gott hat mich vergessen, er hat mich im Stich gelassen. Josef nicht so. Es kam die Zeit, dass Josef aus dem Gefängnis entlassen wurde und zum zweithöchsten Mann im Land wurde. Eine Hungersnot kam dann ins Land und Josefs Brüder kamen, um Getreide zu kaufen. Letztendlich warfen sich alle seine Brüder vor ihm auf ihr Angesicht. Genau das hatte Josef in seinem Traum gesehen, seine Brüder, die sich vor ihm beugten. Hier wäre eine gute Gelegenheit gewesen, für geistlich unreife Menschen überheblich zu werden. An dieser Stelle hätte Josef die beste Gelegenheit gehabt, sein Haupt stolz zu erheben und zu sagen: Schaut mich nur richtig an. Erinnert ihr euch noch an meine Träume, die ich gehabt habe? Genauso ist es gekommen. Aber Josef war ein Mann von wahrer Größe. Er sagte: Macht euch keine Sorgen. Gott hat das geführt. Er hat Gott am Werk erkannt. In 1. Mose 45 sagt er: Und bekümmert euch nicht und ärgert euch nicht darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, damit ihr auf Erden übrig bleibt und um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Wenn du das Wirken Gottes in deinem Leben erkennst, kannst du dich in jeder Situation freuen. Ja, diese Charaktermerkmale des geistlich reifen Christen. Und es ist das Ziel, das wir anstreben. Die Einheit des Glaubens, die Erkenntnis des Sohnes Gottes, die volle Mannesreife in Christus. Das gilt natürlich auch für Frauen. Nicht nur Mannesreife, Frauenreife ist genauso gefordert. Zurückzukommen auf den Lauf. Vollenden habe ich anfangs der Predigt dieses Startbild gezeigt. Den Beginn des Wettkampfes, den Start ins neue Leben. Jetzt sind wir ein großes Stück vorangekommen in unserer geistlichen Reife. Und es heißt nun, den Lauf siegreich zu vollenden. Nun ertönt die Glocke zur letzten Runde. So, Christoph, das mittlere Bild bitte. Dieses kleine Video. Vielleicht kann man es ein bisschen erkennen. So, da kommt einer. Das war so die Einleitung der letzten Runde. Ihr habt es schon gesagt, wir haben das Ziel fast erreicht. Es gilt nun, die letzten Kräfte zu mobilisieren, um letztendlich doch diese Ziellinie zu erreichen. Ja, es heißt hier in der Sportwissenschaft, ich glaube Simon kann das am besten nachvollziehen, man muss an dieser anaeroben Schwelle fahren, damit dieser Laktatspiegel nicht diese 4 Millimol übersteigt, sonst übersäuern die Muskeln und du wirst langsamer, du wirst schwächer. Und dann musst du das so trainieren, dass du diese Grenze einhältst. Und dann kannst du bis zum Schluss durchhalten. Das ist das große Geheimnis der Trainingslehre und der Sportwissenschaft. Das ist ganz toll, wie das der Körper einfach so macht. Und Gott hat es so wunderbar gemacht. Ich staune immer so darüber, wie das alles zusammen funktioniert. Ja, wir haben das ja gehört so in diesem Vortrag, die Schöpfung und ja die Gottesfrage, der Urknall, die Gottesfrage und das, wie Gott uns so wunderbar gemacht hat. Das ist so ein Wunderwerk, der menschliche Körper. Und darum sollen wir unseren Tempel reinhalten, den Tempel des Heiligen Geistes, dass er sich in uns wohlfühlt. Und ihn nicht irgendwie verunreinigen durch Dinge, die ihm nicht gefallen, unserem Herrn. Ja, und hier gibt es auch eine ganz markante Stelle im Wort Gottes. Das ist Hebräer 12, der Vers 8. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettkampf. Wir haben eine große Wolke von Zeugen um uns. Und diese Zuschauer, die schon ihren Glaubenslauf vollendet haben vor uns, jetzt angefangen so mit Noah, er war dieser Mann, der diese Arche baute und 7 und 8 Seelen wurden gerettet. In dieser Zeit, alles andere war gottlos, Gott hat es gereinigt. Und Noah war so ein Mann des Glaubens, er hat über 100 Jahre diese Arche gebaut. Was für ein Glauben, und es hat ja überhaupt nicht geregnet vorher, das war ja undenkbar, dass das plötzlich kommt, diese Sintflut. Dann Abraham, der Vater des Glaubens, er kam ja von Ur aus Chaldäa nach Haran und dann späterhin hat ihm Gott diesen Auftrag gegeben, dass er sich aufmachen sollte in ein Land, das er nicht kennt, aus seiner Vaterschaft, aus seiner Verwandtschaft weggehen, mit einem Ziel, das er nicht kannte. Und er hat es gemacht. Und Gott hat gesagt, ich will dich segnen und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und gesegnet sollen alle Geschlechter der Erde sein durch dich. Abraham, er hat sogar war bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. So einen starken Glauben hatte er. Dann Isaak, Jakob, die Söhne, dann Josef, ich habe es erwähnt, Josef, ein ganz großer Mann Gottes. Und er hat ja widerstanden dieser Versuchung, diese Frau, die ihn verführen wollte. Und später hat ihn Gott gesegnet. Er hat durch Gott von Pharao eine wunderbare Frau bekommen, die Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters von On, das war eine wunderhübsche Frau, die schönste Frau Ägyptens, die hat er bekommen, anstatt wenn er vorher sich da verunreinigt hätte. Und ihr Singles, wartet, bis Gott euch den richtigen Partner in den Weg stellt. Es lohnt sich, Gott macht keine Fehler. Er gibt euch den Menschen, der für euch vorher bestimmt ist. Und so haben wir das auch immer gesehen, dass wir füreinander bestimmt waren von Anfang an. Ja, dann Mose, der große Held, der ja dieses Volk aus Ägypten herausgeführt hat, in das verheißene Land, so ein Bild auf Jesus. Er hat uns aus der Finsternis in das Land Kanaan geführt, uns hat er geführt in das Reich des Lichtes. Mose, ein großer Mann Gottes, dann Josua, der das dann vollendet hat, dann Samuel, David, der größte König in Israel und wie sie alle heißen im Alten Testament und so weiter. Und im Neuen Bund, im Neuen Testament, durch das Blut Jesu mit uns geschlossen, dieser neue Bund, die 12 Apostel des Lammes, die alle einen Märtyrertod starben, bis auf Johannes, letztendlich, als sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Dann Stephanus, der erste Märtyrer damals, Paulus, der so das halbe Neue Testament geschrieben hat, Timotheus, sein Sohn im Glauben, Titus, Philemon, der Mann des Glaubens und der Liebe, der erwähnt wird in einem Brief, die frühen Kirchenväter, Augustinus, Justin, der Märtyrer, Irenäus, Benedikt und so weiter bis zu Martin Luther, im Mittelalter und später in dieser Erweckungsphase, John Wesley, Charles Finney, Georg Müller und so weiter, bis zu Billy Graham, der fast 100-jährig letztes Jahr gestorben ist. Das ist die große Wolke von Zeugen, die wir um uns haben, die uns anfeuern, die ihren Glaubenslauf siegreich beendet haben und jetzt uns anfeuern, die letzte Runde eingeläutet zu laufen. Und so wie ich mit dem Rad den Zielstrich erreiche, dann alles abwerfen, was uns beschwert. Insbesondere jedes sündhafte Verhalten. Und da lese ich jetzt noch eine Passage aus dem Epheserbrief. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über uns eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Es geht nur mit der Hilfe unseres Herrn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Die Befreiung von der Macht der innewohnenden Sünde geschieht durch die Vereinigung mit Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung, durch das Halten für Tod dem alten Leben und das Hingeben des neuen Lebens an ihn. Haltet euch tot der Sünde und lebend für Christus. Gebt auch nicht eure Glieder hin der Sünde zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott hin als Tote, als Lebende aus den Toten und eure Glieder als Hingeben zu Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Das ist dieser Wechsel vom Tod ins Leben, Finsternis ins Licht. Nur so ist es möglich, das Halten für Tod dieser Sünde gegenüber und das Halten für lebend in Christus gegenüber. Und wenn wir das gemeinsam geschafft haben, wartet die Belohnung auf uns. Wenn Jesus sagt, recht so, du treuer und tüchtiger Knecht, geh hinein zu deines Herrn Freude, empfange den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ein ganz, ganz schwacher Vergleich ist die Belohnung, wenn ich ein Rennen siegreich beendet habe. Und so, Christoph, das dritte Bild nochmal. Genau, das ist der Unterschied zwischen dem vergänglichen und dem unvergänglichen Siegeskranz, den wir alle nach unserem Glaubenslauf von Christus selber bekommen. Das ist das Ziel, auf das steuern wir hin. In Jesu Namen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du ja mit uns bist, in Jesu Namen, dass du uns begleitest auf diesem Glaubenslauf, denn ohne dich würden wir das niemals schaffen. Durch deine Gnade sind wir, was wir sind. Durch deine Liebe sind wir, was wir sind, Herr. Und wir wollen gemeinsam diesen Lauf vollenden. Wir wollen uns ermutigen, wir wollen uns ermahnen, wir wollen uns einfach in dich hineinbegeben, Herr, dass du in uns lebst und wir in dir. In dieser Verbindung sind wir unschlagbar. Danke, Herr, dass du so viel Vertrauen zu uns hast. So viel Vertrauen zu uns hast, dass du uns als deine Kinder berufen hast. Danke, Herr, für deine Erwählung. Und danke, Herr, dass wir gemeinsam ausrufen dürfen, Jesus ist Sieger, ein für allemal in Ewigkeit. Amen. Amen.